Kreativ. Love is on air. Das Magazin rund um Sex, Liebe und Aufklärung.
Hier auf CT, das Radio. Und damit guten Abend zusammen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Riemla Hahn. Ich freue mich auf die kommende Stunde mit euch. Und im Studio stehe ich aber nicht allein. Ich habe Gesellschaft und zwar von Vivian Bandig, die euch in einer halben Stunde mit den Nachrichten aus der Sexwelt versorgen wird. Hallo Vivian, schön, dass du da bist.
Hallo Riemla.
Wir gehen mit großen Schritten auf den März zu und damit auch auf den Weltfrauentag am 8. März. Seit über 40 Jahren erinnern die Bochumer Frauenwochen an diesen Tag. Dieses Jahr finden sie statt vom 1. bis zum 16. März unter dem Motto Demokratie braucht sie. In den zwei Aktionswochen warten ganz, ganz viele Aktionen auf euch. Vom Büchertisch übers Frauenfrühstück, Romanlesung und Kinovorstellung bis hin zum Selbstverteidigungskurs. Da ist alles dabei. Alles rund ums Angebot der Frauenwochen findet ihr auf der Seite der Stadt Bochum. Aber Achtung, die Frauenwochen sind nicht zu verwechseln mit den feministischen Aktionswochen in Bochum, die parallel stattfinden. Mehr dazu hört ihr in einer halben Stunde in den Nachrichten. Bisschen kompliziert die Sache, aber das bekommen wir schon zusammen aufgedröselt. Was ihr außerdem hören werdet in dieser Sendung: Wir haben euch eine Rezension mitgebracht zu dem Roman Die schönste Version von Ruth Maria Thomas, so heißt die Autorin. Außerdem haben wir mit einer Erzieherin gesprochen, was ihren Arbeitsalltag so ausmacht. Und ich sag mal so, dahinter steckt mehr als Windeln wechseln und die Spielecke aufräumen. Ja, und wenn ihr dann noch wissen wollt, für welche Orientierung die pink-grün-blaue Pride Flag steht und welche Geschichte dahinter steckt, dann bleibt die nächste Stunde einfach dran, hier bei Fiktiv.
Shapeshifter, when I look into the mirror, is my mind playing games with me? I pick myself apart when the flaws are the only thing I see.
Ihr habt doch bestimmt auch alle früher Märchen gelesen, Disney-Filme geguckt und einige von euch sind wahrscheinlich auch heute immer noch FilmfanatikerInnen. Doch habt ihr euch auch schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Stereotypen durch Film, Fernsehen und Literatur entstehen können, vor allem in Bezug auf Geschlechterrollen? CT-Reporterin Julia Brilker wird dieses Thema jetzt für euch kommentieren.
Für viele sind traditionelle Geschlechterrollen Schnee von gestern.
So einen großen Unterschied zwischen der Rolle des Mannes und der Frau gibt es doch in der heutigen Zeit gar nicht mehr, oder? Doch ich finde, in Film und Fernsehen lässt die Darstellung der Rolle der Frau zu wünschen übrig. Männer sind stark, Frauen sind schwach, Männer können all ihre Ziele im Alleingang erreichen, doch für Frauen ist das höchste Ziel die Suche nach Liebe und die wichtigste Eigenschaft natürlich ihre Schönheit. Schon kleinen Kindern werden diese Anforderungen an ihr Geschlecht im Märchen- und Disney-Film klargemacht. Die Prinzessinnen sind meist die schönsten Frauen im ganzen Land, die am Ende durch einen Kuss wahrer Liebe und natürlich von der männlichen Hauptfigur gerettet werden müssen. Und da fragen sich die Leute immer noch, warum es auch in der heutigen Zeit noch Stereotype gibt. Denn sie bleiben ganz unbewusst bestehen und setzen kaum umsetzbare Idealvorstellungen. Es gibt zwar durchaus starke weibliche Charaktere, wie beispielsweise Katniss aus Die Tribute von Panem oder Hermine aus Harry Potter, die Girlpower repräsentieren, jedoch zeigt eine Studie der San Diego University deutlich, dass Frauen im Film immer noch stark durch ihre Rolle als Mutter oder Ehefrau definiert und häufig als übermäßig emotional charakterisiert werden. Für Frauen hat diese Darstellung natürlich keine positiven Auswirkungen und wird mit der Entstehung von Depressionen, Angstzuständen und Essstörungen in Verbindung gebracht. Frauen wollen dem idealen Bild der Frau, das in den Medien dargestellt wird, gerecht werden. Und damit geht am Ende meist ein geringeres Selbstbewusstsein einher, auch wenn die Darstellung der Frau im Fernsehen und in der Literatur oftmals absolut unrealistisch ist. Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung, denn neuere Filme wie Barbie kritisieren die Repräsentation der Geschlechter in feministischer Hinsicht und auch modernere Disney-Prinzessinnen wie Elsa aus Die Eiskönigin zeigen, dass Frauen auch ohne einen Mann an ihrer Seite klarkommen können. Man kann nur hoffen, dass dieser positive Trend, der Frauen tiefgründiger und vielschichtiger darstellt, bestehen bleibt. Denn niemand sollte aufgrund von Stereotypen in eine Rolle gezwängt werden. Es braucht aber noch einiges mehr, um gegen die schädlichen Erwartungen an die Rolle der Frau anzukämpfen. Eine bessere Darstellung der Geschlechter in Film und Fernsehen ist dabei wichtiger, als man auf Anhieb vermutet und auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Das war ein Kommentar von Julia Brilka.
Ring our doorbell, and it was not you, my father.
Stevie Wonder, Part-Time Lover, hierbei fiktiv.
Die Story.
Maike Ahrens stellt euch heute ein Buch vor, das sich durch emotionale Tiefe und, wie sie sagt, einer unglaublich nahbaren Hauptfigur auszeichnet. Kleine Content-Warnung vorab. In dem Buch wird sowohl sexuelle als auch verbale und physische Gewalt behandelt. Wenn euch das nicht gut tut, dann hört das mit jemand anders zusammen oder schaltet in 5 Minuten wieder ein. Los geht's.
Das Sad-Girl-Hot-Girl-Fiction-Genre wird immer beliebter. Darin geht es um komplexe, emotional belastete Frauenfiguren, die in einem romantisierten Umfeld dargestellt werden. Ein fantastisches Beispiel dafür ist die schönste Version von Ruth Maria Thomas. Es wurde im August letzten Jahres im Rowohlt Verlag veröffentlicht und dreht sich um Jella. Sie erzählt dem Leser von ihrem Aufwachsen in den späten 2000ern. Bevor sie eine extrem toxische Beziehung einging. Mit ihrem damaligen Freund Yannick hat sie von dem Leben in einer hellen Wohnung voller Pflanzen geträumt, wo man gemeinsam kocht und mit FreundInnen gemütlich mit einem Wein auf der Couch sitzt. Das romantisierte Kleinstadtleben also. Nun liegt sie allerdings in ihrem alten Kinderzimmer und fragt sich, wie es jemals dazu kommen konnte, dass genau Yannick ihr die Luft zum Atmen nahm, als sich seine Hände um ihren Hals schlossen. Die Geschichte wird in 2 Erzählsträngen geteilt, die sich durch Kapitel immer wieder abwechseln und am Ende ein großes Ganzes ergeben. Zum einen erzählt Jella von ihrer Kindheit und Jugend, die sie in der Lausitzer Kleinstadt erlebte. Von der ersten Zigarette, weil der coole Junge nebenan auch rauchte, bis zur ersten toxischen Beziehung mit dem viel zu alten Dude, der dir erzählt, wie reif du doch für dein Alter seist.
Ich fing an zu rauchen, weil Marco, mein Nachbar von gegenüber mit den verstrubbelten Haaren, auch rauchte. Und ich fand Marco cool und süß. Cool, weil er nicht viel sagte. Süß, weil er mir mit seinem Zeigefinger Haarsträhnen hinter das Ohr schob und lächelte. Cool, weil er das Gleiche bei anderen Mädchen machte. So offen und ohne Zurückhaltung. Beeindruckend, weil er die Schule schwänzte, um zu skaten und Bücher zu lesen, als würde er nach den Regeln seiner ganz eigenen Welt leben. Mit Tom fühlte ich mich wie ein trotteliges Kind, das ich mit extra viel Schminke beschmiert hatte, um so zu tun, als wäre es reif und erwachsen.
Eine Konstante in Jellas Jugend ist dabei ihre beste Freundin Shelly. Zusammen nüchtern sie zugekokst in einer Badewanne aus oder rasieren die andere an Stellen, wo sie einfach nicht rankommen. Als Jella dann Yannick kennenlernt und zum Studieren nach Cottbus zieht, verlieren sich die beiden aus den Augen. Und Jella sich auch etwas selbst. Mit Yannick erlebt sie diese typische süße Sommerromanze, in der zwar von Anfang an viele, viele Missstände und Streitigkeiten sind, allerdings gehören die ja auch irgendwie total zu der Leidenschaft, die ihre Liebe eben ausmachen, dazu, oder?
Yannick seufzte. Möchtest du lieber die Beziehung haben, die die beiden haben? Ich dachte an Anna und Hannes. Ihre Wohnung, beinahe alles von Ikea, Gardinen passend zur Bettwäsche. Wir lachten. Wir brauchen diese Hitze anscheinend. Und die kickt doch, oder? Seine kaputte Hand berührte meine Oberschenkelinnenseite. Das Pflaster löste sich. Blut tropfte auf meine Hose, die er mir auszog, dann auf meine Unterhose, in die er seine Hand schob. Ich setzte mich auf ihn, bewegte mein Becken schnell, alles voller Blut. Ich saugte an seinen Finger. Er biss sich auf die Lippen. Alles wie in einem beschissenen Lana Del Rey-Video.
Der 2. Erzählstrang behandelt die 11 Tage nach der Gewalt, die Yannick Jella angetan hat. Sie überlegt, ob eine Anzeige das Richtige ist, ob sie es ihren Studienfreundinnen erzählt und auch, ob Yannick sich auch ändern könnte. Wenn euch interessiert, wie ihre Gedanken zu all dem aussahen, lest das Buch auf jeden Fall, aber behaltet bitte im Hinterkopf, dass die adressierten Themen Gewalt in jeglicher Form beinhalten. Ruth Maria Thomas schafft es, das Frauwerden in der Gesellschaft unverschönt darzustellen, die Romantisierung des Patriarchats eingeschlossen. Ich persönlich hatte das Gefühl, der Schreibstil gleicht so ein bisschen einem Kopf voller Gedanken, der unglaublich vieles hinterfragt und trotzdem oft die falsche Entscheidung trifft. Wie es für einen Menschen, der noch nie erwachsen war, halt typisch ist. Valentina Wappo, Kulturjournalistin und Autorin, kommentiert im Podcast Internet Girl: Jellas Schmerz hat sich ein Zuhause zwischen meinen Rippen gebaut. Die Prosa ist eklig und schön. Fast zu umgangssprachlich, zu real, zu scary, zu brutal. Aber was über allem steht, sind die Frauen in Jellas Leben, die so unterschiedlich sind und immer füreinander da. Auch wenn ich nicht alle Probleme mit Jella teile, fühlte ich mich beim Lesen unglaublich gesehen und vor allem angesprochen. Sowohl in der Sprache, den Erlebnissen, als auch in Jellas Gedanken. Wenn ihr also Lust auf ein Buch habt, welches euch zum Nachdenken bringt und auch nach ein paar Wochen immer noch im Gedächtnis bleibt, kann ich euch dieses Buch wirklich nur unglaublich ans Herz legen.
Ja, das sind doch eigentlich die besten Bücher, oder? Über die man Wochen später noch nachdenkt, die so richtig mitreißend sind und die man am besten bei einer heißen Tasse Tee durchliest. Noch schöner ist doch eigentlich nur eins, fiktiv hören oder eben Lana Del Rey Songs.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than the old stars living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than
Lana Del Rey, Video Games hier auf CTS Radio. Ihr hört fiktiv, es ist 20.20 Uhr. Ja, und jetzt stellen wir uns folgende Frage.
Dating.
Ist es möglich, eine Beziehung anzufangen, wenn man unter Depression leidet? Ja, na klar, ist erstmal die einfache Antwort. Sicher ist das möglich, aber CT-Reporterin Elisabeth Maikontento hat sich für uns nochmal genauer erkundigt. Kleine Warnung vorab, im Beitrag geht es jetzt um ein Gespräch mit einem Psychologen zum Thema Depression und Beziehung. Es bleibt also relativ allgemein, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das trotzdem nicht gut tun könnte, dann hört den Beitrag zusammen mit jemand, den ihr vertraut, oder schaltet in 3 Minuten wieder ein.
Viele Menschen leiden unter Depressionen. Wenn diese Menschen trotzdem eine Beziehung mit jemandem eingehen wollen, ist die Depression ein Faktor, der einbezogen werden muss. Doch inwieweit kann die Depression jemanden dabei hindern, eine Beziehung anzufangen? Gleichklang.de, Firma und Datingportal, hat eine Studie mit 502 Singles ohne Depression und 136 Singles mit Depression durchgeführt. Psychologe und Datingcoach Guido F. Gebauer erklärt die Probleme, die depressive Menschen bei der Partnersuche haben können.
Und da haben wir folgende Ergebnisse letztendlich festgestellt. Also so, dass Menschen mit Depressionen tatsächlich in größerem Ausmaß eine Angst vor der Online-Partnersuche äußern, zum Beispiel, weil sie eben Ablehnung, Enttäuschung, Zurückweisung befürchten. Und außerdem haben Depressive auch in höherem Ausmaß tatsächlich eine Angst vor Bindung. Und vor diesem Hintergrund ist es auch nicht erstaunlich, dass depressive NutzerInnen beim Online-Dating etwas seltener aktiv werden, also erst Nachrichten schreiben, telefonieren etc., um dann tatsächlich in den Kontakt hineinzugehen.
Ein weiteres Problem sei außerdem, dass Menschen mit Depressionen weniger Energie hätten, um die Mühe einer Partnersuche auf sich zu nehmen. Singles, die schon in einer Beziehung sind, könnten auch ihre PartnerInnen anstrengend finden. Von den TeilnehmerInnen der Studie gaben 34% der Nicht-Depressiven und 30,4% der depressiven Teilnehmer an, dass sich bei ihnen eine Beziehung entwickeln würde oder ein aussichtsreicher Kontakt bestehe. Statistisch gesehen haben also Menschen mit Depression ähnliche Chancen wie Menschen ohne Depression. Was wird also empfohlen, um eine Beziehung anzufangen?
Und hier gilt als allgemeiner Rat, dass es nicht sinnvoll ist, das zu tun, was uns die Angst sagt, zum Beispiel ich ziehe mich einfach nur zurück, sondern dass das Hilfreiche ist, sich der Angst zu stellen, sich also mit der Angst auseinanderzusetzen, dadurch auch zu erproben, sich im Kennenlernen, in den Erstnachrichten schreiben und dadurch letztendlich diese Angst überwinden zu können.
Es kann aber auch sein, dass eine Beziehung nicht das ist, was man braucht, um glücklich zu werden. Vielleicht ist man als Single genug erfüllt. Und natürlich sollte man auf die eigene mentale Gesundheit aufpassen und psychologische oder psychiatrische Hilfe aufsuchen, wenn man merkt, dass die Depression sehr schwer ist.
Ja, manchmal ist es gar nicht so einfach mit den Gefühlen. Wenn ihr den Verdacht habt, dass ihr selbst Depressionen haben könntet oder psychologische Hilfe braucht, dann vergesst nicht, dass die Ruhr-Uni die psychologische Studienberatung anbietet. Die ist kostenlos und per Mail erreichbar. Alle Infos dazu findet ihr im Netz.
I've been a peaceful man, willing to love through the good and bad. Everything is blue and I feel like I'm losing you, but I won't quit 'cause I believe in this. I fight for truth. Only you can erase all fears. And we all got our wounds to heal. Even if I'm the last man on the battlefield, I fight for truth. Mm-hmm.
for true
Halbe Sendung ist rum. Hier sind die Neuigkeiten aus der Sexwelt.
Mit Vivian Bandig. Die feministischen Aktionswochen in Bochum starten nächste Woche Dienstag. Das Programm wird jährlich anlässlich des feministischen Kampftags am 8. März organisiert. Dieses Jahr stehen die Veranstaltungen unter dem Motto »Das gute Leben für alle«. In den nächsten 4 Wochen finden verschiedene Veranstaltungen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen aus Bochum statt. Neben Vorträgen gibt es auch Workshops, Gesprächsrunden und Lesekreise im Programm. 2 Höhepunkte sind die Demonstrationen am 7. März in Bochum und am 8. März in Dortmund.
Neuigkeiten.
Die Zahl der Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten in Bochum ist gestiegen. Das teilte die AOK Nordwest mit. 2023 gab es 610 Fälle, das sind fast 7% mehr als im Vorjahr. Wer sich auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen möchte, kann das am 7. März von 9 bis 14 Uhr im Walk-in-Ruhe-Zentrum tun. Dann findet ein offener Testtag für Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre Trans-, Agender, Personen statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Neuigkeiten.
Im neuen Bundestag sind weniger Frauen und keine nicht-binären Personen vertreten, so queer.de. Mit der Bundestagswahl vergangenen Sonntag wurden 32,4% weibliche Politikerinnen in den Bundestag gewählt. Besonders deutlich ist der geringe Frauenanteil bei der Union mit 23% und der AfD mit 12%. Bei Linken und Grünen sind jeweils knapp mehr Frauen als Männer vertreten. Insgesamt ist der Bundestag wegen einer Wahlrechtsreform von 735 auf 630 Abgeordnete geschrumpft.
Neuigkeiten.
Wegen des Femizids an der Dortmunderin Sarah D. hat nun die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Das berichtet die WAZ. Am 4. November vergangenen Jahres hatte ein 33-Jähriger seine Ehefrau vor den Augen der 3 gemeinsamen Kinder erstochen. Hintergrund war eine lange Gewaltgeschichte in der Beziehung, von der sich Sarah D. kurz vor der Tat trennte. Laut der Initiative Femizide stoppen gab es im vergangenen Jahr insgesamt 101 Femizide in Deutschland.
Amos Stein hat genau in den rot-schwarzen Fleck getroffen. Ich würd für dich in Korps baden und nen Tag lang im Kessel hocken. Die Bullen
entscheide, muss ich heute enttäuschen. Ich hab seit neuestem Schmetterlinge in den Fäusten. Die können mich schlagen, hab das Kribbeln, sogar noch werde ich festgenommen. Diese Handschellen und diese Griffe fesseln mich nicht einmal halb so krass wie deine Blicke. Und weil ich dich nicht aus meinem Kopf krieg, wollte ich dich da mal was fragen. Willst du mit mir, willst du mit mir, willst du mit mir Nazis erschießen? Plakate beschmieren, wir jagen Antisemiten. Alerta, Alerta, ich glaub, dass ich verliebt mit Nazis erschießen. Plakate beschmieren, wir jagen Antisemiten. Alerta, 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 Alerta. Cute Date Ideas für einen Spitzenabend. Wie wär's mit Sitzblockaden? Hatten wir gestern schon, ich hab auch noch zweite Revolution. Richtung und verteile. Lass uns zu zweit Elon Musk enteignen und aus den Geldtöpfen, aus denen die Faschos speisen, zuerst eine neue Welt bauen, in der alle gleich sind. Und dann für dich einen Ring, einen kleinen. Willst du mit mir, 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 willst du mit mir Nazis erschießen? Plakate. Machen Shoot, Shoot, Shoot.
Willst du mit mir?
Nazis erschießen.
Erziehende, die spielen doch eigentlich nur mit Kindern, oder? Dass viel mehr hinter dem Beruf steckt, geht oftmals unter. CT-Reporterin Anahit Mikertjan hat mit einer Erzieherin über die Herausforderungen ihres Berufs gesprochen.
Man hört es immer wieder in den Nachrichten. Personalmangel, unzureichende Kita-Plätze und lange Wartelisten. Laut den neuesten Zahlen der Bertelsmann Stiftung fehlten in Deutschland 2023 knapp 100.000 Fachkräfte sowie 380.000 Kita-Plätze. Doch das sind nicht die einzigen Herausforderungen, die den Erzieher und Erzieherinnen in ihrer beruflichen Praxis begegnen. Als anerkannte Erzieherin im ersten Berufsjahr berichtet uns Emily Adamczyk von weiteren Schwierigkeiten, die sich ihr in ihrem beruflichen Alltag stellen.
Natürlich ist es manchmal nicht so leicht, dadurch, dass viele Herausforderungen immer mehr im Alltag zu sehen sind. Zum Beispiel, dass die Integrativkindergärten bzw. die heilpädagogischen Kitas schließen. Das sind Herausforderungen zum einen halt die Inklusion von Kindern mit Behinderungen, die halt natürlich genau das gleiche Recht haben, gefördert zu werden und betreut zu werden. Dann natürlich auch, dass Kinder immer mehr Verhaltensauffälligkeiten haben, wie zum Beispiel Aggressivität, wo man auch stetig lernen muss, wie geht man mit den Kindern eigentlich um, wie kann man die genauso gut betreuen wie alle anderen Kinder auch.
Die bedürfnisorientierte Betreuung der Kinder ist für Adamczyk ein essentieller Bestandteil ihrer Arbeit. Unter anderem deswegen findet sie die mangelnde Wertschätzung des Berufs in der Gesellschaft problematisch.
Ich kann dann natürlich nur von meiner Perspektive reden. Also für mich nehme ich wahr, dass die Gesellschaft den Erzieherberuf nicht wirklich wertschätzt. Wie schon gesagt, ich erziehe die Kinder, ich bilde die Kinder und ich betreue die Kinder. Da steckt so viel mehr hinter. Zum Beispiel sie kognitiv und in allen anderen Fähigkeiten gut zu fördern, damit sie auch irgendwann bereit sind für die Schule und auch die ganze Dokumentationsarbeit.
Die Aufgabenfelder reichen von der einfachen Verpflegung und Versorgung der Kinder bis zur pädagogischen Erziehung und sind damit vielfältig und komplex. Ihre Kraft und Motivation für diese anspruchsvolle Arbeit schöpft Adamczyk, wie sie selber sagt, im direkten Kontakt mit den Kindern.
Ich von meiner Seite aus kann einfach nur sagen, dass ich den Beruf liebe. Einfach weil die Kinder einem so viel zurückgeben. Also klar, man hat viele Herausforderungen mittlerweile, die man auch meistert, zusammen auch als Team. Und ja, wenn man dieses Lachen der Kinder sieht, gibt einem am Ende des Tages wieder so unglaublich viel Kraft. Dann weiß man, die Arbeit, die ich mache, die ist so unglaublich wertvoll. Und das wünsche ich mir auch von der Gesellschaft, dass sie den Beruf wirklich auch als etwas Schönes ansehen und dankbar dafür sind, dass es Leute gibt, die diesen Beruf auch ausüben.
Ja, dankbar sollten wir sein, denn viele Eltern und gerade auch Frauen könnten eben nicht arbeiten gehen, wenn es keine Erziehenden gäbe. Ich sehe schon, der Job ist eben doch viel anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick scheint, und gerade deswegen verdienen Erziehende noch mal viel mehr Anerkennung, als sie bekommen.
Wie es mir geht, es tut weh. Eine Träne, doch ich sag, bin okay. Schnall dich an, gegen die Wand, leg dich zu mir, baden und treib Sand. Worte leer, Augen kalt, du fühlst nichts mehr. Kann verstehen, dass du gehst, du wirst mir fehlen.
Ich dachte, das hält für immer.
Lass mich fallen, all das Gewicht. Ohne mich bist du federleicht. Leeres Glas, alles zerbricht. Ohne dich bin ich nichts. Bin weggerannt, doch du warst da. Kann schon verstehen, du fängst neu an.
Ich dachte, das hält für immer.
Rap kann nur Sexismus, nicht unbedingt, sagt Lisa Schwarz und serviert euch jetzt ein Stück, das das Gegenteil beweist, und erzählt euch gleich auch noch, was das mit dem Kühlregal im Supermarkt zu tun hat.
Sex Song.
Die meisten Mainstream-Rapper sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, große Poesie zu fabrizieren. Trotzdem hat mich letztens einer vor einem Kühlregal im Penny fast zum Heulen gebracht. Geht es euch auch so, dass ihr keinen Bock auf Kanye oder Drake habt, weil sie so viel frauenfeindliche Kacke in ihren Texten haben? Ihr findet Rap nice, aber ihr braucht Lyrics, wo Frauen nicht nur als Lust- oder Statusobjekte vorkommen? Ihr verliert so langsam das Vertrauen, dass Männer Frauen überhaupt lieben? Dann spitzt mal die Öhrchen für Bullet von NF. NFs Musik wird von Wikipedia als Hip-Hop, Pop-Rap und Christian-Hip-Hop kategorisiert. Letzteres lehnt der Künstler aber ab, da seine Musik auch abseits von Religion gehört werden kann. Außerdem ist er dafür bekannt, seinen Struggle mit der eigenen mentalen Gesundheit in seinen Texten zu verarbeiten, die manchmal echt wehtun. In Bullet aus dem Jahr 2023 thematisiert er die Beziehung zu seiner Frau und die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Erstmal vom Refrain her würde man denken, dass es ein komplett kitschiges Liebeslied ist. Zitat: Wenn es dazu käme, würde ich eine Kugel für dich abfangen. Wenn es dazu käme, würde ich alles opfern, um das Licht in deinen Augen zu sehen. In der zweiten Strophe hört ihr aber den schon erwähnten Struggle mit seiner mentalen Gesundheit heraus. Wir haben beide Traumata, manchmal stellt sich das gegen uns, manchmal bringt es uns näher und verbindet uns. Er gibt selber zu, wo er zu kurz in der Beziehung kommt, beispielsweise mit der Line: Mein Mangel an Ermutigung hängt über uns beiden. Er rappt, wie stolz er auf seine Frau ist, wie sehr sie sein Leben verändert hat, als er am Boden war, und dass er genauso für sie da sein wird, wie sie es für ihn war. Was mich persönlich am meisten berührt hat, sind die Zeilen, in denen es um die Geburt ihres Kindes geht. Er spricht über die Narbe auf ihrem Bauch, die für ihn Perfektion ist. Er spricht an, dass ihr Geburtsplan nicht geklappt hat und wie viel Angst seine Frau hatte, wie sehr sie gelitten hat und unter wie viel Druck sie stand. Es ist nur ein kleiner Teil des Lieds, aber wie ungewöhnlich ist es denn, dass eine vermutlich traumatische Geburt von einem männlichen Rapper überhaupt thematisiert wird? Das war die Stelle, wo ich einen sehr emotionalen Moment mit diversen Kühlprodukten hatte. In einem patriarchalen Klima, wo ein nicht insignifikanter Teil von Männern ihre Frauen tolerieren, wenn es hochkommt, ist es wirklich herzerwärmend, so viel Liebe und Wertschätzung in einem Song gegenüber der eigenen Partnerin zu sehen. Rap kann auch liebevoll und verletzlich geschrieben werden. Misogynie ist kein Muss, um ein guter Rapper zu sein.
Look, I wouldn't say it if I didn't mean it. You ever need me for any reason, let me know. I got your back, I would die and kill for you. Don't question that, you know it's true, don't pretend you don't. Beautiful is what you are, I know you doubt it daily. Words will never be enough to describe the way we both connected when you had our baby. I'm proud of you, I can't believe it, it still fascinates me. Watching us grow, seems like yesterday we met. Life is flying by, makes me emotional just talking about it. Got a lot of memories, things I could never forget you gave me. Life when I was on empty and I was going crazy. Still by my side, it's only right that I return the favor. You changed my life and gave me love when I had none to offer. Gave me hope when I was hopeless, ain't no second thoughts. If it came down to me or you, I swear to God that I would take a bullet, give my life in a second if it came down to it. Sacrifice anything to see the light in your eyes, I swear I'd do it. When you're down and you feel low, when your world starts to crumble, when you think that there's no hope, I got you. Yeah, both got trauma. Sometimes I see it work against us. Other times I see it bring us close and connect us. A scar on your stomach, that's not a flaw, that's perfection. Your whole body, your work of art, don't you let that mess with your mental. I know your birth plan didn't pan out like you wanted, but look what we got from it. Scared to death, I can't imagine how you feel trying to handle all this pressure you're under. Watching you suffer, sick to your stomach, unprepared. I ain't the best husband at times. My lack of encouragement hovers over us both. Still you love me, it's mind-blowing. The selflessness you show me on a day-to-day basis is humbling. You picked me up when I was weak and felt like I had nothing left. Believed in me and stood faith when no one else did. I wouldn't have a second thought if it came down to it. I swear to God I would take a, yeah, I would take a, I would take a bullet, give my life in a second if it came down to it. Sacrifice anything to see the light in your eyes, I swear I'd do it. When you're down and you feel low, when your world starts to crumble, when you think that there's no hope, I got you. When the days feel long and the nights get lonely, when your sky goes dark and the rain starts pouring, yeah, when the walls cave in and you need somebody,
hört Fiktiv um 20.45 Uhr hier bei CD das Radio.
Das X und Y.
Pink, Grün und Blau. Na, wofür steht wohl diese Pride Flag? Ich gebe es zu, ich muss das auch nochmal nachschauen, denn mit mittlerweile um die 25 offiziellen sexuellen Orientierungen komme ich da oft nicht ganz hinterher. Aber Wofür gibt's denn sonst das Internet? Also oben pink, in der Mitte grün und unten blau, das ist die Pride Flag für Polysexualität. Erstellt wurde sie im Jahr 2012 erstmals von Tumblr-Userin Samlin. Und ja, pink und blau stehen für eine Anziehung zu Menschen auf dem weiblichen und männlichen Spektrum. Grün steht für die Anziehung zu nicht-binären Menschen. So, jetzt hätten wir die Farben geklärt, aber was genau beschreibt Polysexualität denn jetzt? Gemeint ist die sexuelle Orientierung, die mehrere, aber nicht alle Geschlechter umfasst. Das ist der springende Punkt. Polysexualität kann ein Überbegriff sein für bisexuell, pansexuell oder auch omnisexuell, muss es aber nicht. Und wenn ihr jetzt denkt, Poly, das kenne ich doch auch aus einem anderen Bereich. Polygamie und Polyamorie haben nichts mit Polysexualität zu tun. Polygame Beziehungen beinhalten eine sexuelle oder romantische Beziehung mit mehr als einer Person zur gleichen Zeit. Polysexuelle dagegen können auch monogam leben. Das Wort Poly bedeutet ganz grundsätzlich, kommt aus dem Griechischen, zahlreich. Polysexuelle wählen für ihre Partnerschaften aus 2, 3 oder auch mehr Geschlechtern, aber eben nicht aus allen verfügbaren. Oft haben Polysexuelle auch ein oder mehrere präferierte Geschlechter, die für sie am wichtigsten oder am anziehendsten sind. Die Geschlechterwahl von Polysexuellen ist also sehr individuell. Eine polysexuelle Person kann sich entweder zu allen Geschlechtern oder zu einer streng definierten Kategorie von Geschlechtern hingezogen fühlen. Ein Beispiel: Sie fühlen sich beispielsweise zu allen Frauen hingezogen, egal ob sie als solche geboren wurden oder nicht. Puh, ja, aber doch zugegeben, da schwirrt mir jetzt auch ein bisschen der Kopf, muss ich sagen. Aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ich würde sagen, wir merken uns kurz und knapp: polysexuell gleich sexuelle Orientierung, die mehrere, aber eben nicht alle Geschlechter umfasst. Pride Flag, pink, grün, blau. Ein Teil der Pride Community, so wunderschön wie alle anderen auch.
When the pride will take me out, all I am is worthless. Pretty sure it's honest. Once a while I'm thinking low. All I am is worthless. Pretty sure it's honest. I will fight for honor.
Modest Pride hier auf CT das Radio. Ihr hört fiktiv, aber ich müsste eigentlich eher sagen, ihr hörtet fiktiv, denn es ist jetzt schon wieder vorbei mit der Sendung. Ja, ich weiß, das geht immer so schnell. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr jetzt aber wirklich traurig seid, dann müsst ihr das eigentlich gar nicht, denn es geht hier noch weiter. Denn hier gegenüber steht der Jan Trottenberg für Kultimativ.
Ah, jetzt hört man nicht. Hallo.
Ja, genau, jetzt ist dein Mikro ran. Und du erzählst mir jetzt, was ihr vorbereitet
ja,
habt.
Ja, genau, es geht natürlich wieder kultisch-multig weiter. Wir haben nämlich wieder ganz viele Bücher. Also wir reden natürlich wieder über Bücher, weil Bücher sind ja Kultur, habe ich mal gehört. Und wir haben unter anderem, bin ich sehr froh, weil das ist eigentlich das Wichtigste, was über diese Sendung zu sagen ist. Ich habe nämlich zwei Gäste im Studio, worüber ich mich sehr freue und die mich heute mit durch die Sendung begleiten werden. Und weil Nick ist ja immer noch in Irland und deswegen muss ich gleich nicht alleine hier im Studio stehen. Das freut mich nochmal sehr. Wir sprechen über das Buch Camilla, über ein Buch, das sich mit verlassenen Orten auseinandersetzt. Ich habe ein Gedichtsband mitgebracht, was für mich auch was Neues ist, weil ich eigentlich nicht so der Gedichtemensch bin, aber das hat irgendwie mich mitgenommen. Mhm. Und wir haben auch noch einen Kommentar zu Age Gaps. Und darauf könnt ihr euch eigentlich freuen. Also Age Gaps in Büchern. Mhm, natürlich.
Eine sehr literarische Sendung nehme ich da mal
natürlich
aus. Klingt super spannend und ich glaube, ich muss jetzt hier wirklich bald das Feld räumen. Deine beiden Gäste führen nämlich schon einen kleinen Freudentanz vor der Studiofenster auf. Ja, die können es kaum erwarten. Die wollen loslegen. Deswegen für euch jetzt vor den Empfangsgeräten nur noch ganz schnell die Info. Wenn ihr fiktiv wiederhören wollt, dann könnt ihr das tun in 2 Wochen am 12. März. Wir gehen für euch auf die große Vorabenddemo zum Weltfrauentag am 7. März in Bochum und haben natürlich auch noch ganz viele andere spannende Themen für euch dabei. Bleibt also gespannt und jetzt am besten einfach dran für Kultimativ um 21 Uhr. Geht's los!
Dagger held unsheathed, blade pointing in its side. I'd been set upon by a predator who was just looking for a meal. I saw ribs and fearful eyes. What is it that stays my hand now? With so much misery that I could mercifully put an end to. For that animal, let us slink off into the undergrowth unscathed. Do I not fear death, but just pretend to? For it was starving, it was hungry, but had eyes too close to let me. If you were easy to kill, I would have done it already. Noises that skeletal beast was haunting all my steps, questioning all my choices. With that dagger held unsheathed, I felt sick at my contempt. For you were lonely, you were like me, like some outside force had sent me. If I was easy to kill, you would have done it already.
And I'm alive.
You are at my feet, and we're by the fire.